Amen. Vielen Dank, Fabi. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir diese ganzen Zeremonien nach der Predigt machen. Es fällt mir immer ein bisschen schwer, bei sowas dann irgendwie einen eleganten Übergang zu finden. Aber so ist es jetzt. Und weil ich eh keinen guten Übergang hinkriege, würde ich einfach sagen, ich mache einen Kaltstart. Und wir lesen einen Text. Ich würde gerne heute mit euch Johannes 13, die Verse 1 bis 5 lesen. Und wer eine Bibel oder ein Handy dabei hat, kann gerne mit aufschlagen. Johannes 13, die Verse 1 bis 5. Bekannte Stelle, gute Stelle. Ich lese vor aus der Elberfelder Übersetzung. Vor dem Passafest aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zu dem Vater hinzugehen, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Und bei einem Abendessen, als der Teufel schon dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, es ins Herz gegeben hatte, dass er ihn überliefere, steht Jesus im Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging, von dem Abendessen auf und legt die Oberkleider ab und er nahm ein leinenes Tuch und umgürtete sich. Dann gießt er Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen und mit dem leinenen Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Ich habe mir für heute diesen Text rausgesucht, auch auf die Gefahr hin, dass der ein oder andere schon was von mir dazu gehört hat, weil es für mich einer der großartigsten Texte der Bibel ist. So, und da gibt es einiges an Konkurrenz, wie ihr vermutlich wisst, zu den großartigen Texten der Bibel. Allein schon im Johannesevangelium käme ich da auf ein paar, die weit oben mitrangieren. Aber es ist tatsächlich meiner Meinung nach eine der bedeutungsvollsten Begegnungen zwischen Jesus und seinen Nachfolgern damals. Und das sind nur die einleitenden Verse, die ich gerade gelesen habe, zu der sogenannten Fußwaschung, wo Jesus, Sohn Gottes höchstpersönlich, seinen Jüngern, seinen Nachfolgern den Dreck von den Füßen wäscht. Buchstäblich und tatsächlich macht er das. Und gleichzeitig geht es um so viel Dahinterliegendes, dass ich wahrscheinlich hier eine Predigtreihe draus machen könnte, behaupte ich jetzt einfach mal. Ich habe es noch nicht versucht, aber ich denke, man könnte. Aber ich beschränke mich heute bewusst auf so ein paar einleitende Gedanken zu diesem Text. Und ich würde es gerade nochmal vorlesen. Es sind ja nur 5 Verse und es wäre gut, wenn ihr euch nichts anderes merkt, wenn ihr euch wenigstens die merkt. Vor dem Passafest aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zu dem Vater hinzugehen, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Und bei einem Abendessen, als der Teufel schon dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, es ins Herz gegeben hatte, dass er ihn überliefere, steht Jesus im Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging, von dem Abendessen auf, legt die Oberkleider ab und er nahm ein leinenes Tuch und umgürtete sich. Dann gießt er Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen und mit dem leinenen Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Zuerst mal eine Entwarnung. Für die meisten vermute ich zumindest eine Entwarnung an dieser Stelle. Ich werde immer ein bisschen nervös, wenn jemand über die Fußwaschung predigt, weil ich immer Angst habe, er macht es tatsächlich. Ich werde euch heute voraussichtlich keine Füße waschen. Zumindest nicht im wörtlichen Sinne. So weit bin ich noch nicht. Und außerdem seid ihr sehr viele. Und ich mache ja heute auch nur die Einleitung in die Geschichte. Von daher, irgendwann kommt vielleicht der Rest vom Kapitel und dann müssen wir gucken. Aber Witz beiseite, ich habe tatsächlich noch keine richtig gute Antwort gefunden auf das, wie wir als Christen in der heutigen Zeit und heutigen Kultur mit dieser Aufforderung von Jesus umgehen sollten, die am Ende von dem Kapitel kommt, nämlich wo er sagt, so wie ich euch getan habe, tut auch ihr einander. Es gibt da Versuche und Erklärungen, was das vielleicht alles heißen könnte. Womöglich meint er tatsächlich, wascht einander die Füße. Vielleicht. Ich stelle es nur mal in den Raum. Aber Ich bin nicht erpicht darauf, dass mir jemand an die Füße geht. Jesus würde ich jetzt ranlassen, aber nur, weil ich dieses Kapitel kenne. Ich bin auch nicht erpicht darauf, anderen Leuten an die Füße zu gehen. Aber es fällt mir schwer, das theologisch sauber zu begründen. Und von daher kann es sein, wenn ich nicht doch noch ein gutes Gegenstück aus unserer Kultur finde, was Ähnliches darstellt wie eine Fußwaschung damals, dass ich eines Tages doch Füße waschen werde hier. So, und jetzt können wir gucken, wenn ab jetzt weniger Leute zum Freundestag kommen als bisher oder insgesamt weniger Gäste an die Klostermühle kommen, dann wissen wir Bescheid, es gibt eine große Angst vor Fußwaschungen. Vielleicht. Aber heute seid ihr noch safe, zumindest wenn das eure Angst war. Und wir kommen zur Sache. Und gucken uns mal den Vers 1 an. Und Vers 1 eröffnet damit, dass wir mitgeteilt bekommen, dass Jesus Bescheid weiß. So geht's los. Bescheid weiß, dass der schwerste Weg kurz bevorsteht. Ich möchte da jetzt keine Parallelen ziehen zu dem, was auf mich hier wartet. Aber damals war es so. Und das ist entscheidend auch für das, was jetzt kommt. Jesus weiß, dass der schwere Weg jetzt vor ihm liegt. Der Weg zurück zum Vater, ja, aber mit Umweg über einen qualvollen Tod, beladen mit der Sünde der ganzen Welt, mit Aussicht auf die tiefsten Abgründe der Hölle, zurück zu seinem Vater. Und interessant ist dann für mich schon hier, wie diese Verseröffnung ganz anders weitergeht, als es vielleicht bei mir weitergehen würde in seiner Situation. Stellt euch mal vor, der Vers wäre jetzt so weitergegangen. Vor dem Passafest aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zu dem Vater hinzugehen, da befiel ihn eine tiefe Melancholie. Wäre verständlich. Und dann wüssten wir, okay, er war melancholisch. Stellt euch vor, es wäre so weitergegangen und da wurde er wütend über die Ungerechtigkeit dieser Welt, unter der er jetzt leiden müsste. Wäre auch verständlich. Oder vielleicht hätte es so weitergehen können, da zog er sich zurück, um zu weinen und in Selbstmitleid zu ertrinken. Wäre auch okay gewesen irgendwie, gell? Aber nein, es folgt vor dem Passafest aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zu dem Vater hinzugehen. Und jetzt kommt's. Da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Was ist das bitte für ein Satz? Ich weiß nicht, ob euch das so geht, aber ich lese diesen Satz und denke so, wie sucht dann Johannes nach der Formulierung für das, was hier passiert? Und seine beste Beschreibung ist, ich glaube, ich habe hier miterlebt, wie einer die Seinen zu Ende liebt. Jemanden zu Ende lieben. Wie cool ist das? Jesus ist sich der Tatsachen, die auf ihn warten, bewusst, das Elend, in das er gerade reinrast, das kommt. Und sein Blick geht nicht zu sich selber, sondern zu denen, die er liebt. Und dann kommt diese Formulierung, die meiner Meinung nach auch die eigentliche Überschrift über diesem Kapitel ist. Er liebt die Seinen zu Ende. Er liebt die Seinen zu Ende. Das, wie er hier seinen Jüngern begegnet, passiert unter dem Motto, ich werde sie fertig lieben. Ich werde sie fertig lieben. Und das ist mein erster Punkt, an den ich mich heute Nachmittag erinnern möchte. Dieser Jesus, an den ich glaube, der liebt zu Ende. Und wisst ihr, wenn ich mir eine Sache wünschen darf, für die Arbeit an der Klostermühle, für meine Familie zu Hause, für mein Leben überhaupt, dann wäre es das, dass er mich bitte zu Ende liebt. Weil ich glaube, das beinhaltet alles andere. Wenn ich einen Wunsch hätte, würde ich sagen, mach genau das, lieb mich zu Ende. Lieb mich zu Ende. Und im Gegensatz zu den Jüngern damals, weiß ich, was dieses Zu-Ende-Lieben noch alles beinhalten würde. Über welche Tiefen und in was er alles noch gegangen ist, um mich zu Ende zu lieben. Und deswegen wünsche ich es mir noch mehr, als die Jünger damals wahrscheinlich geahnt haben, dass er mich zu Ende liebt. Und wisst ihr, ich will ihm überlassen, was das alles bedeutet. Im übertragenen Sinne mit Sicherheit viel Fußwaschung. Wer die Geschichte kennt, der weiß, für was das alles steht. Und da wird es auch bei mir einiges zu waschen geben. Ich bin mir sicher, da wird noch das eine oder andere Fettnäpfchen kommen, was er mir von den Füßen abwaschen muss, in das ich getreten bin. Es wird aber auch die ein oder andere Sünde geben, durch die ich noch schlittern werde. Ob das hier in unserem Miteinander ist, wo in Gedanken oder Worten ich mal grob daneben gepackt habe, ob das in meinem persönlichen Leben ist, ob das in den Sachen, die in meinem Herzen unterwegs sind, ist, er wird noch viel Füße waschen müssen, um mich zu Ende zu lieben. Aber das soll er machen. Das soll er nur machen. Vielleicht muss er im übertragenen Sinn auch manchmal mit härteren Bürsten ran. Ich weiß nicht, was Füße waschen, ich bin da kein Fachmann. Ich habe tatsächlich mal in meinem Maschinenbaustudium ein Praktikum gemacht bei einer Firma, die Kosmetikgeräte produziert hat. Und da waren unter anderem auch Fußraspeln dabei. Ich hatte davon noch nie vorher in meinem Leben gehört, aber es gibt sie. Maschinenbetriebene Fußraspeln. Ich weiß nicht genau, wie die funktionieren, das habe ich mir nicht erklären lassen. Ich musste nur gucken, dass sie funktionieren. Auf jeden Fall kann es sein, dass er auch bei mir mal mit härteren Bürsten ran muss oder mit krasserer Seife. Vielleicht muss er an der einen oder anderen Stelle auch mit der Hornhautraspel kommen und mir zu Leibe rücken, um vielleicht verkrustete Prägungen und alte Traditionen, die doch nur im Weg stehen, anzugehen. Ich weiß es nicht. Aber er soll mich unbedingt zu Ende lieben. Unbedingt zu Ende lieben. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Ich glaube, er kann das. Ich glaube, er kann das, Menschen zu Ende lieben. Und dann würde ich gerne jemand werden, der auch andere zu Ende liebt. Oder zumindest ein Stückchen weiter liebt. Ich glaube, das letzte Ende zu Ende lieben muss er wohl übernehmen. Aber ich möchte jemand werden, der weiter liebt. Weil dieser eine, der mich zu Ende liebt, ich glaube, der bringt mir das bei, wie ich andere zu Ende liebe. Und ich glaube nicht, dass es Zufall ist, dass in Vers 2 dann gleich die Rede von Judas ist. Auch da möchte ich keine Parallelen ziehen zu dem Team an der Klostermühle. Mir ist noch keiner aufgefallen. Aber warum das bedeutend ist, dass er hier den Judas erwähnt, den hätte man an der Stelle auch einfach mal ignorieren können. Ich glaube, es war wichtig, dass er hier darstellt, da saßen nicht nur sympathische, wohlwollende und liebenswürdige vor Jesus in diesem Moment. In diesem Moment saßen nicht nur die da, die seine Liebe verdient hatten. Und er liebt sie trotzdem zu Ende. Auch die, die seine Liebe letztlich ablehnen würden. Er liebt zu Ende. Und der zweite Gedanke, auf den ich raus will heute, ist der Vers 3. So, und das ist jetzt in meiner Übersetzung so ein reingefriemelter Zwischensatz. Ich kenne jetzt eure Übersetzung nicht, die ihr da vor euch habt. Aber das ist so ein Satz, der fast den Sprachfluss hier stört. So mit Bindestrichen reingehängter Zwischensatz. So mitten, ach, das fiel mir auch noch ein, das packe ich mal da noch irgendwo mit rein. Und zur Not halt mit Bindestrich. In anderen Übersetzungen, habe ich nachgeguckt, hat man versucht, den ein bisschen eleganter einzubinden. Aber in der allein selig machenden Elberfelder Übersetzung nicht. Und da stolpert man drüber. Und das ist auch gut so, weil dieser Satz zum Drüberstolpern gemacht ist. Da steht reingequetscht zwischen, Jesus steht vom Abendessen auf und legt die Oberkleider ab, ist eigentlich ein einfacher Satz. Aber dazwischen reingequetscht kommt ein bemerkenswerter Einblick in die Gedankenwelt von Jesus hinter den Kulissen. Und da heißt es, steht Jesus, Bindestrich, im Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging, von dem Abendessen auf und legt die Oberkleider ab und so weiter. Im Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging. Das ist mal ein Bewusstsein, oder? Ich weiß nicht, ob euch das klar wird gerade, über was der hier nachgedacht hat, hinter den Kulissen. Dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben hat und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging. Und dann legt er sein Oberkleider ab und zieht die Schürze an und macht, was er macht. In diesem Bewusstsein tut er, was er tut. Dass sein himmlischer Vater ihm nichts vorenthält, sondern ihm alles in die Hände gegeben hat. Er weiß, woher er kommt, er weiß, wohin er geht. Dass er Sohn des Allerhöchsten ist und dass er zurück nach Hause geht zu seinem Vater, dem Allerhöchsten. Er weiß um seine Identität, er weiß genau, wer er ist, die er in seinem Vater hat. Und er weiß um seinen Status als sein Sohn. der nicht in Frage gestellt wird, selbst von den Dingen, die hier auf dieser Welt durchaus unseren Status manchmal in Frage stellen. Er weiß, wer er ist. Und er weiß, wo er zutiefst zu Hause ist. Und wisst ihr, ich ahne, dass dieses Selbstbewusstsein die Grundlage ist, auf der jeder Christ viel mehr von seinem Leben leben sollte, als es bei den meisten oft geschieht, wenn wir ehrlich sind. So Zwischensätze mit Einblicke hinter die Kulissen, die leiten ja sonst so in unseren Helden, in unseren Heldendramen oft so die Höhepunkte ein. Ich weiß nicht, ob ihr euch da reindenken könnt, aber in Filmen käme jetzt so die theatralische, epische Musik, die eingespielt wird, wenn so ein Zwischensatz kommt, so ein Einblick hinter die Kulissen. Ich habe mal ein paar Beispiele mitgebracht, damit ihr euch da reindenken könnt. In dem Bewusstsein, dass seine Liebe zur Prinzessin größer ist als seine Angst vor dem Drachen, stürmt der Ritter los und besiegt den Drachen. Reißt euch jetzt nicht vom Hocker, okay. Im Bewusstsein, dass die Macht mit ihm ist, wagt sich Luke Skywalker in die Schlacht gegen das Böse. Ihr ahnt, dass ich Fans zu Hause sitzen habe. Im Bewusstsein, dass seine Liebe zu Sparta und seinen Bewohnern jedes Opfer wert ist, stürzt sich Leonidas in die Schlacht gegen die Perser und verliert am Ende. Aber das ist was anderes. Ein bisschen griechisches Erbe musste ich hier schon noch reinbringen. Und jetzt kommt Jesus. Und ich weiß nicht, wie Johannes da, als er das aufgeschrieben hat, wie er da so vielleicht bei ihm auch die epische Musik im Hintergrund loslief. Und dann kommt und in diesem Selbstbewusstsein, dessen er sich, all der Dinge, die er sich bewusst wird, die ein Mensch kaum größer haben kann. Und jetzt kommt Trommelwirbel, die Einleitung für eine Fußwaschung. Eine Fußwaschung. Wisst ihr, wenn jetzt wenigstens der Moment käme, wo er der Schlange den Kopf zertritt oder wo er Sünde und Tod überwindet und aufersteht aus den tiefsten Abgründen. Aber tatsächlich kommt die Fußwaschung. Die Hände, in die Gott alles gegeben hat, entscheiden sich dafür, sich um den Dreck an den Füßen von überforderten Jüngern zu kümmern. Im Bewusstsein, dass er Sohn des Allerhöchsten ist und bleibt, dass der Thron zur Rechten des Vaters erhoben über alle Mächte der Welt und aller geschaffenen Dimensionen, dass der ihm gehört. Und in diesem Bewusstsein macht der Held, was er macht. Sowas Profanes, sowas Erniedrigendes, sowas Unwürdiges. Aber vielleicht macht er in diesem Moment viel mehr von dem der Schlange den Kopf zertreten, als wir ahnen. Vielleicht passiert hier schon viel von dem, was letztlich dann in seinem Kreuzesgang dann den Höhepunkt findet, als wir vor den Kulissen sehen können. Und wisst ihr, das ist mein zweiter Wunsch. Ich wünsche mir mehr von diesem Selbstbewusstsein. Ich wünsche mir diese Bewusstseinserweiterung immer wieder. Besonders für die Momente, in denen ich weit runter muss. Besonders in den Momenten, wo ich andere zu Ende lieben muss und es mir vielleicht gerade nicht leicht fällt. Vielleicht auch in Umständen, wo ich erniedrigt werde. Ich weiß nicht, was noch kommt. Aber ich will es auch in den Hochmomenten des Lebens haben, dieses Bewusstsein. Wenn man mir eine Bühne bereitet, so wie heute, wo es schon fast unangenehm wird, dann da, was man alles zu hören kriegt und alle diese netten Sachen, die einem gesagt werden. Ich will dieses Bewusstsein haben, wenn ich hunderte von Spendenbescheinigungen unterschreiben darf und mir sehr beschenkt vorkomme. Ich kann euch sagen, das ist ein Wahnsinnsgefühl, wenn man da die hunderte von Dingen durch hat und auf einmal merkt, wie viele Leute hinter uns stehen hier. Das ist krass. Da möchte ich dieses Bewusstsein haben, aber ich möchte es auch in dem Moment haben, wo wir nicht wissen, wie wir die nächsten Kosten bezahlen. In dem Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging. Und Stefan, ich wünsche dir dieses Bewusstsein auch immer wieder. Bei aller Achterbahn des Lebens, bei allem Zurücktreten und anderen jetzt das Feld überlassen. Besonders da, wo das Leben nicht nur ein Höhenflug ist, aber auch in allen Highlights deines Lebens. Ein Bewusstsein, dass Gott dir immer noch die Hände füllt und füllen wird und dass du sein Sohn bist und dass er dich zu Ende liebt. Bis du eines Tages bei ihm bist und dass du weißt, dass du immer weißt, wer du bist und dass du immer weißt, wer dich versorgt. Und wisst ihr, ich glaube, wir würden so manches, was wir innerlich als banal oder sogar unwürdig abtun, ganz anders leben, wenn wir uns dieser Dinge, die Gott uns zuspricht, bewusst wären währenddessen. Manches davon klingt für uns so, als ob es nicht passen würde. Aber ich glaube tatsächlich, wenn wir die ganz normalen Dinge unseres alltäglichen Lebens, wenn wir dabei wissen würden um die Dimension hinter den Kulissen, dann würden wir sie anders leben. Und es gilt jeder Mama, die zum 100. Mal ihr Kind füttert und den Brei wieder von allen Ecken wegwischen muss. Das gilt für jeden Einkauf im Aldi. Das gilt für jede Busfahrt, das gilt für jedes Stühlestapeln in der Gemeinde, ob es jemand sieht oder ob es keiner sieht. Das gilt für jede E-Mail, die ich beantworte. Das gilt für jedes Saubermachen an der Klostermühle. Das gilt aber auch für jeden großen Fußballstar beim großen Finale. Ich will lernen, in diesem Bewusstsein unterwegs zu sein. Ihr könnt es mal ausprobieren. Kommentiert mal so euer eigenes Leben so ein bisschen, während ihr es lebt. Das klingt komisch, wenn euch jemand zuhört, deswegen macht es vielleicht leise oder wenn niemand in der Nähe ist. Aber kommentiert einfach mal so, was ihr macht und friemelt diese Sätze mit rein. So, im Bewusstsein, dass mir alle Sünden vergeben sind, trage ich jetzt den Restmüll raus. Im Bewusstsein, dass der Heilige Geist in mir wohnt, surfe ich jetzt im Internet. Im Bewusstsein, dass ich Tochter oder Sohn des Allerhöchsten bin, sauge ich Staub. Im Bewusstsein, dass ich zu Ende geliebt werde, beantworte ich die freche Mail von diesem Kunden, der schon wieder nervt. So, ihr könnt euch da jetzt eine beliebige Liste weitermachen. Vielleicht überlegt ihr euch besonders schon mal so einen rein zu friemelnden Satz vor der nächsten schweren Geschichte, die auf euch wartet, wenn ihr nach Hause kommt. Ob es der liebe Ehemann ist oder irgendwas, was ihr noch klären müsst, bevor am Montag der Alltag wieder losgeht. Bastelt euch so einen rein zu friemelnden Satz zurecht. Das hilft manchmal. Und das, was manchmal seltsam wirkt, ist, glaube ich, was ganz Großartiges. Wenn diese Dimension, von der wir ja glauben, dass sie wahr ist, im Hintergrund, wenn die viel mehr von dem erreicht, was sich vor den Kulissen abspielt. Es macht dankbar. Es macht einem die Abhängigkeit bewusst und es ordnet mich ein. Zum einen macht es mir bewusst, dass einer über mir steht, von dem alles kommt. Das vergesse ich manchmal. Und dass er mein Herr ist und dass er mein Vater im Himmel ist und dass ich bei ihm zu Hause bin. Und ich glaube, es erinnert mich, dass ich nicht Star bin dieser Geschichte. Und gleichzeitig adelt es mich. Wisst ihr, Gott fordert keine kriecherische Demut. Die hat Jesus da auch nicht an den Tag gelegt. Sondern ein Wissen darum, wer wir sind als seine Söhne und Töchter. Und in diesem Bewusstsein bringt er uns dann dazu, über unsere Schatten zu springen. Zum Diener aller zu werden und den anderen höher zu achten als uns selbst. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Im Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging. Das war mein zweiter Punkt. Das Bewusstsein hinter den Kulissen pflegen. Das Bewusstsein hinter den Kulissen. Und dann wäscht er Füße. Ich weiß noch nicht, wie das praktisch aussieht. Aber ich hoffe, dass mein Leben mehr von dem Gedanken des Füßewaschens geprägt sein wird, als von dem Gedanken, anderen den Kopf waschen zu müssen. Ich bin da manchmal durchaus versucht, aber vielleicht heißt das auch, dass ich mal mitputzen muss, wenn hier Wechselputz ist an der Klostermühle. Diana freut sich schon. Das kann sein. Aber ich möchte, dass auch jede von meinen Predigten und jede Besprechung, die wir hier haben und alles, was ich sonst noch hier tue, auch mehr von dem Gedanken des Füßewaschens geprägt ist, als von anderen den Kopf zu waschen. Und nein, auch hier soll es dann nicht nur mit der geistlichen Hornhautraspel sein. Ich wünsche mir, dass meine Begegnungen mit den Kindern und Jugendlichen hier an der Klostermühle viel Füßewaschen beinhalten. Auch mit denen, die manchmal echt anstrengend und nervig sind. Ich wünsche mir, dass ich nicht vergesse, zu Hause Füße zu waschen. Ich habe mal ein schönes Zitat gehört, ich habe leider vergessen von wem. Wenn es jemand weiß, könnt ihr gerne hinterher auf mich zukommen und mir das nochmal sagen, damit ich es mir aufschreiben kann. Auf Englisch habe ich das gehört, deswegen kriegt das erstmal auf Englisch, ich übersetze noch. Hands that are busy washing feet usually don't have time to throw stones. Also auf Deutsch, Hände, die mit Füßewaschen beschäftigt sind, haben meistens keine Zeit, Steine zu werfen. Mehr innerliches Füßewaschen als innerliche Steinigungen wünsche ich uns. Und wenn das mit dem Bewusstsein stimmt, müssen wir weder den anderen noch uns selbst irgendwas beweisen und es anders machen. Und ich befürchte, dass dafür Jesus noch viel mehr Füße waschen bei mir machen muss als gedacht. Aber wisst ihr was? Dann soll er machen. Dann soll er machen. Und mich erinnern und mich an meine Sohnschaft erinnern, mich weiter zu Ende lieben und mir die Hände füllen und mir den Waschlappen, die Bürste oder was auch immer zur Not in die Hand drücken, wenn ich es wieder nicht raffe, dass das gerade dran ist. Und ich bin ehrlich gesagt sehr froh, dass er mir diesen Gedanken im Moment leicht macht. Sowohl mit der Party als auch mit den Kindern, mit dem Team an der Klostermühle hier, mit dem ich arbeite, meistens zumindest auch, oder? Wird schon so sein, mit meiner Gemeinde, selbst mit meinen Gästen, die hier an die Klostermühle kommen, ist es meistens auch so, dass er es mir einfach macht. Und ich bin Gott wirklich sehr dankbar, dass er es mir bisher einfach gemacht hat. Wahrscheinlich, wenn die Umstände schwieriger wären, hättet ihr auch jemand anderes suchen müssen, weil ich hätte woanders meine Füße waschen lernen müssen. Aber egal wo und egal wie und unter welchen Umständen, ich wünsche es uns auch als erweiterte Familie der Fackelträger und als Christen in Deutschland überhaupt, dass wir uns nicht zu schade sind und dass wir uns nicht so sehr damit beschäftigen, uns irgendwie zu profilieren oder sonst irgendwas, sondern dass wir uns an unseren Meister halten und unsere innerlichen und äußerlichen Schürzen umbinden und unseren Mitmenschen so begegnen, wie sie es brauchen. Wie Jesus es gemacht hat. Mit aller Kraft, die es dazu braucht, wird er uns ausstatten, wenn ich die Bibel richtig lese. Mit aller Liebe, die es dazu braucht, wird er uns ausstatten. Mit aller Weisheit, die es dazu braucht und mit allem, was es sonst noch so braucht, wird er uns wohl die Hände füllen. Und das wird Profil genug sein. Wir müssen uns nicht weiter profilieren. Und das wäre mein letzter Punkt. Mehr innerliches und äußerliches Schürzen umbinden und weniger Steine werfen. Ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht gibt es diese Schürzen auch in grün mit Klostermühlen-Logo. Wäre vielleicht ein Projekt für den nächsten Freundestag. Mal gucken. Wisst ihr, es ist ein wirklich guter Text, finde ich zumindest. Und es gäbe noch so viel zu sagen. Aber das lassen wir. Hatte ich erwähnt, dass ich diesen Jesus wirklich gut finde? Amen.